Lass uns nochmal alle aufstehen, wir wollen noch einmal beten. Kriegen wir noch ein bisschen Bewegung zusätzlich dazu. Außer, dass wir Gott die Ehre dazu geben, dass wir vor ihm aufstehen. Jesus, möchten wir danken, dass wir hier sind, dass wir diesen Tag haben dürfen, dass du uns einfach wunderbar gesegnet hast mit einem guten Wetter, mit einem erträglichen Wasser. Und wir möchten dich bitten, dass du heute selbst redest und dass du uns noch mehr gibst von deinem Wasser. Herr, dieses Wasser, welches wir haben dürfen, was von dir kommt, was uns trägt bis in die Ewigkeit. Amen. Wir waren alle Zeugen davon, drei Taufen. Das ist nicht jeder gewohnt, wie das heute gewesen ist, aber es ist durchaus so, wie die Bibel uns das überliefert hat, dass wir getauft werden aufgrund unseres Bekenntnisses. Das heißt, wenn wir Christen geworden sind, dann bekennen wir durch die Taufe, dass wir das sind und dass der alte Mensch im Wasser bleibt und der neue herauskommt. Kommen wir gleich noch etwas weiter, gehen wir etwas weiter drauf ein. Natürlich ist vorher was passiert. Durch die Taufe an sich ist nur ein Bild, was uns vor Augen geführt wird, was wir sehen. Die Taufe an sich bewirkt nichts, außer das Bekenntnis. Vor uns und auch vor einer Welt, die wir nicht sehen. Das ist uns bewusst, dass es eine Welt gibt, die wir nicht sehen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Genauso wie es Luft gibt, die wir nicht sehen. Herzlich willkommen.
Danke, guten Morgen.
Genauso wie es Luft gibt, die wir nicht sehen, gibt es auch eine Welt, die wir nicht sehen, die sich bemerkbar macht durch Ahnungen, durch Gefühle und so weiter. Und manchmal auch durch Probleme, die uns kommen. Wenn ich daran denke, dass unsere drei in der vergangenen Woche noch krank waren, Mike in der vorletzten Woche und ihr beiden in der letzten Woche, da haben wir wirklich drum gerungen und gebetet, dass wir wieder gesund werden, dass wir diesen Tag hier begehen können. Und da sehen wir tatsächlich, dass wir auch eine unsichtbare Welt haben. Und aber auch dieser unsichtbaren Welt habt ihr gezeigt durch die Taufe, wir sind begraben, der alte Mensch mit allem Zeugs, insbesondere mit unseren Sünden, ist begraben und der neue Mensch ist aus dem Wasser herausgekommen. Ich schlage vor, Hans, dass du uns erzählst, wie du es überhaupt zum Glauben gekommen bist. Wir werden das, wenn Gott will, von jedem Einzelnen hören im Laufe des Vortrags. Hans, bitte.
Ich habe mich zum Glauben, gefunden, als meine Frau letztes Jahr nach Spanien geflogen war und ich mir so allein und verlassen gefühlt hatte. So ging mir ein Licht auf und ich wusste, dass ich meine Frau nicht verlieren darf. So kam ich auf den Vers 1. Johannes 1, Vers 7. Da habe ich erst bemerkt, was ich eigentlich an meiner liebevollen Frau habe. Trotz meiner Krücken habe ich mich auf den Weg zum Gospelfest gemacht und bin dort dann auf Herbert getroffen. Wir haben uns über Gott unterhalten. Herbert sagte mir, da hilft nur beten. Nach diesem Gespräch hatte ich mich entschlossen, in die Gemeinde zu fahren und dort zu Gott zu beten und ihn zu bitten, dass er mir hilft, dass meine Frau wieder zu mir kommt. Als meine Frau wieder nach Hause kam, wusste ich, dass mein Gebet mir geholfen hatte. Da sind wir beide zusammen jeden Sonntag in die Gemeinde gefahren. Einen Sonntag Nachmittag sind wir dann zu einem Vortrag nach Bernagitt in die Gemeinde am Schwarzen Weg gefahren. Machten dann nach dem Vortrag von Bernagitt sind wir zusammen in den Himmel gegangen und haben uns zu Jesus Christus bekannt.
Dankeschön, Hans.
Bitteschön.
Also Hans ist ja noch hier, ja? Aber auf dem Weg hat er sich gemacht zum Himmel. Vielen Dank, Hans, dass du noch hier bist unter uns. Und wir werden sehen, was wir noch alles zusammen erleben dürfen. Und wir hatten drei Taufverse. Ich werde uns die nochmal vorlesen, falls uns die verloren gegangen sind in der Zeit. 1. Johannes 1, Vers 7. Das ist deiner, Hans, dein Taufvers. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das ist der Knackpunkt. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Susanne, dein Taufvers war und ist, du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Von deinem Bericht sind wir gleich auch nochmal, den erwarten wir etwas später, aber sind wir auch nochmal gespannt, was das mit dir zu tun hat. Und Mike, Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Drei Verse, und in drei Versen geht es um eine zentrale Person, um Jesus. Es geht um eine zentrale Person, um Jesus. Und das, sagte ich gerade schon, das ist das, was unsere Täuflinge, diese drei, auch bezeugt haben, als sie ins Wasser gegangen sind. Die Aussage der Taufe, die wir gesehen haben, ist, dass der alte Mensch mit allem Sünde, die Sünde ist mit begraben worden, die ist mit im Wasser geblieben. Ihr habt die Sünde auf Jesus Christus gelegt. Das ist weg, das haben wir gesehen. Wir sind Zeugen, ich weiß nicht, wie viele Leute wir sind. Wir können euch das in vielen Jahren, so Gott will und wir leben, das noch sagen. Sagen, nein, eure Sünde ist im Wasser geblieben. Wir haben das gesehen. Das ist ein Bild für etwas, was vorher geschehen ist, etwas, was wir mit den Augen nicht sehen. Dass die Sünde weg ist, sehen wir mit den Augen nicht. Deshalb hat Jesus uns dieses Bild geschenkt, dass wir das sehen mit dem Wasser. Was mit den Augen nicht sichtbar geschehen ist, ist aber mit der Taufe bezeugt worden. Also nochmal, was mit den Augen nicht sichtbar geschehen ist, ist mit der Taufe bezeugt worden. Der alte Mensch mitsamt seiner Sünde, die wie eine Mauer zwischen Gott und dem Menschen steht. Lesen wir im Jesaja. Die Sünde steht wie eine Mauer zwischen Gott und dem Menschen. Und so sind die Sünden und auch diese hässliche Mauer, die uns trennt von Gott, ist im Wasser geblieben. Und der neue Mensch ohne Sünde, der neue Mensch ohne Sünde ist sichtbar aus dem Wasser herausgekommen. Und deshalb dürfen wir uns zu den Heiligen zählen, zu den heiligen und geliebten Kindern Gottes. Die Heiligen sind nicht die, die der Papst heilig gesprochen hat. Heilige und Geliebte sind die, die heilig gemacht worden sind. Durch wen? Richtig. Nicht durch gar nichts anderes. Nur durch Jesus. Jetzt können wir uns fragen, wenn wir das Zeugnis haben, dass der Mensch ins Wasser geht und ohne Sünder rauskommt, dann müssen wir uns doch fragen, wo ist denn die Sünde hin? Ist ja jetzt nicht auf dem Grund der Glör, sind schon viele getauft worden in der Glör, da könnten wir ja nicht mehr stehen. Da könnten wir an allen Stellen stehen. Ja? So viel Sünde wäre da ja drin. Müssen wir uns fragen, wo ist die Sünde hin? Und darauf bekommen wir in diesem Vers, den Hans bekommen hat, darin bekommen wir die Antwort darauf. Da steht, das Blut Jesu, seines Sohnes, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Und das ist auch wieder was, das ist nicht sichtbar. Das Blut Jesu wäscht uns rein von aller Sünde. Die Sünde, die du mit dir rumträgst, das gilt nicht nur für euch drei. Die Sünde, die wir alle mit uns rumtragen, ist mit den Augen nicht sichtbar. Und trotzdem belastet sie uns. Die Sünde ist nicht sichtbar. Wer hat schon mal Sünde gesehen? Kann man nicht sehen. Die Auswirkungen schon. Aber Sünde an sich kann man nicht sehen. Und ist nicht Sünde, ist nicht sichtbar und trotzdem belastet sie dich. Und die Sünde belastet dich. Warum? Weil du nicht so lebst, wie Gott sich das vorgestellt hat. Das ist ungefähr so, wenn du ein Auto hast und immer Vollgas fährst zum Beispiel. Ich denke mal, sie sind heute schon ziemlich vollgasfest, die Autos. Vor 20 Jahren war das nicht so. Da waren sie nach 5 Stunden, waren sie hin. Und so ist das mit der Erfinder hat gedacht, du kannst mal, aber du darfst nicht immer Vollgas fahren. Und so ist das mit der Sünde auch. Gott hat sich was für uns vorgestellt. Und wenn du das missachtest, dann trägst du das mit, das macht dich eigentlich kaputt. Das ist die Sünde. Wir lesen das in 1. Mose 1, Vers 26, wie Gott sich das vorgestellt hat. Da steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Also hat sich mit seinem Sohn unterhalten und mit dem Geist. Und lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. So war das, wie Gott sich das vorgestellt hat. Das ist die Gebrauchsanweisung praktisch grundsätzlich Gottes. Dass er sagt, uns ähnlich, Gott ähnlich. Wer Gott ähnlich ist, möchte bitte die Hand heben. Wenn das keiner von euch tut, will ich das auch nicht tun. Gibt es nicht. Das wissen wir ja eigentlich. Also, uns ähnlich, und da steht, sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alles Gewürm, was auf der Erde kriecht. Und was ist aus diesem Menschen geworden? Aus diesem gottähnlichen Menschen. Was ist aus diesem gottähnlichen Menschen geworden? Menschen, die sich von Gott abgewendet haben, natürlich, deshalb kann keiner die Hand heben. Menschen, die sich von Gott abgewendet haben und sich selbst zum Maß der Dinge gemacht haben. Sie haben sich eigene Regeln geschaffen. Da sind wir ja ganz konsequent. Und wenn Gott uns das 10-mal sagt, ihr dürft nicht immer Vollgas fahren, um in dem Bild zu bleiben, wir machen es trotzdem. Wir haben uns unsere eigene Betriebsanleitung für unser Leben gemacht. Da sind wir durchaus imstande. Aber wir sind nicht mehr die Menschen, die Gott geschaffen hat nach seinem Bild. Uns ähnlich, schreibt er. Menschen, die sich selbst zum Maßstab gemacht haben, sind wir, die getrieben werden von allerlei Sünden und Sehnsüchten. Menschen, jetzt müssen wir mal hören. Wenn Gott sagt, dass wir Menschen sind, dass Gott uns zu Menschen gemacht hat, die herrschen sollen, sind wir heute keine Menschen mehr, die herrschen, sondern beherrscht werden. Von unseren, die im Römerbrief sagt, von unseren eigenen Begierden. Wir sind getrieben, hin und her getrieben. Und aus dieser, wir herrschen nicht, sondern wir werden beherrscht. Daraus, aus dieser schrecklichen, trostlosen, eigentlich trostlosen Situation, daraus heraus, ich komme wieder zurück zu deinem Vers, daraus rettet uns das Blut von Jesus. Haben wir gelesen. Jetzt müssen wir uns überlegen, was bedeutet das? Rettet uns das Blut von Jesus. Damit fängt ja dein Taufvers an. Hans. Wenn wir im Lichte wandeln, so wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus rettet uns. Als Hans, ich habe mit Hans telefoniert und Hans hat er gerade hier auch noch gesagt, Hans sagte, dass ihm ein Licht aufging. Wisst ihr, wie das geht? Wenn Licht aufgeht, wenn man hat, kriegt man mal so einen hellen Gedanken. Geht einem Licht auf. Und wisst ihr, wo einem das Licht aufgeht im Normalfall? Wenn wir in die Gegenwart Gottes gehen, weil Gott ist das Licht. Und das ist das, was Hans getan hat. Er stellte sich, das Licht ging auf, als er sich in das Licht Gottes stellte. Als er sein Leben beurteilte unter dem Licht Gottes. Da ging ihm ein Licht aus. Da hat Gott ihm Licht gemacht in seinem Leben. Aber Hans, im wahrsten Sinne des Wortes, ja? Ja, das war vorher blind. Es war dunkel. Und dann hat er sich in das Licht Gottes gestellt. Er setzte sein Leben dem unbestechlichen Licht des heiligen Gottes aus. Hans setzte sein Leben dem unbestechlichen Licht des Heiligen Gottes aus. Und er ging wieder zurück. Er ersetzte seine Maßstäbe, die bis dahin gegolten haben für dich, ersetzte er durch die Maßstäbe Gottes. Und so wurde die Mauer eingerissen zwischen Gott und ihm. Und Hans hat uns gerade bezeugt, er vertraute durch Glauben an den, der für seine Sünde gestorben war. Das hat das alles niedergerissen. Das hat alles weggeräumt. Er vertraute durch Glauben an den, der für seine Sünde gestorben war. Er vertraute auf Jesus, dass der Unschuldige gestorben ist für den Schuldigen. Dass er deine Sünde zur Seite geräumt hat. Und er vertraute auf, wir lesen in seinem Taufvers heute, er vertraute, dass das Blut, welches bei Jesus am Kreuz geflossen ist, er vertraute, dass dieses Blut für ihn war. Dass dieses Blut, was geflossen ist, deshalb ist Blut geflossen. Normalerweise ist ein Kreuzestod ja ein unblutiger Tod gewesen. Ich glaube, heute gibt es das nicht mehr. Doch, habe ich jetzt die Tage noch gesehen auf YouTube. Doch, machen die heute noch. Aber ist eigentlich unblutig. Aber das Blut Jesu, lesen wir, reinigt. Und deshalb wurden die Nägel durch die Hände getrieben und der Speer durch die Seite. Und das Blut war geflossen bei Jesus, der Unschuldige musste sterben für den Schuldigen. Und dieses Blut lesen wir in Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießung keine Vergebung. So einfach ist das. Und er hat doch tatsächlich, Jesus, der Herr der Welt, hat doch tatsächlich gesagt, dann mach das bei mir. Dann nimm mein Blut. Verstehst du? Nimm mein Blut. Lass den Hans nicht da hängen. Oder den Jörg oder wen auch immer. Lass den nicht da hängen. Nimm mein Gott. Wenn ohne Blutvergießung keine Vergebung nötig ist, nimm mein Blut. Und dann hat er sein Blut genommen. Das bedeutet das. So einfach ist das. So einfach ist das zu nehmen. So wortwörtlich ist das zu nehmen. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein, haben wir gelesen, von aller Sünde. Und das war nicht nur bei Hans so gewesen. Das war bei Mike so. Das war bei Susanne so. Das war bei Linda so. Jetzt haben wir die ganze Familie komplett. Das war bei jedem Einzelnen. Das war bei jedem Einzelnen, der sich bekehrt hat, der umgekehrt ist zu Jesus. Dieses Blut. Das kann jeder Einzelne, der hier sitzt, kann das für sich in Anspruch nehmen, dass er gesagt hat, dein Blut nicht, nimm mein Blut. Wodurch geht das? Durch Glauben. Durch Vertrauen. Vertrauen, dass es sein Blut, das Blut des unschuldigen Jesu, geflossen ist für dich. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt keine Religion. Es gibt keine Askese. Es gibt kein gutes Leben, was uns dahin führt, sondern ausschließlich, lesen wir, das Blut Jesu. Keine andere Möglichkeit. Es gibt, zwei, drei Jahren war ich mit Niklas in Sri Lanka und das ist ein sehr religiöses Land und überall hängen da irgendwelche Bimmeln und so ein Zeug und alles ist bunt und die Leute sind äußerst demütig und werfen Geld, die haben kein Geld und werfen das Geld in den Kasten und es nützt ihnen nichts. Es nützt ihnen nichts. Warum nicht? Weil nur das Blut von Jesus rettet. Jesus sagt, nimm mein Blut. Verlass dich auf mein Blut. Nicht du selbst. Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen. Es ist keinem anderen das Heil, kein anderer Name gegeben, unter den wir gerettet werden können oder sollen. Kein anderer Name. Also wir sehen, Drei verschiedene Verse, drei Taufen, aber es ging um eine Person, die das ermöglicht hat. Eine Person. Jesus. Eine Person. Wunderbar. Und der Taufvers von Susanne hat auch diesen Jesus, in dem das Heil liegt. Das Heil heißt die Errettung. Das Heilwerden. Das Heilwerden ist komplett. Komplett. Jetzt ist das Heilwerden eine geistliche Gesundheit, will ich das mal nennen. Wie Hans das sagte, Licht aufgehen, dass wir das richtig beurteilen, unser Leben. Das bedeutet Heilwerden, dass wir das richtig einschätzen hier und das Heilwerden in der Vollendung im Himmel, wenn wir bei Jesus sein werden. Das hat er uns versprochen. Er hat ja alles eingehalten. Dann wird er das Letzte auch noch tun. Das ist nur noch das Letzte. Also auch bei Susanne und bei Mike ist dieser Jesus der Kern der Aussage und der Grund der Errettung, die Möglichkeit der Errettung und der Grund der Taufe. Und das ist zwingend, wie ich das gerade schon sagte, untrennbar mit der Person Jesus Christus verbunden. Und so lautet der Vers für Susanne, den finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 28. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Da sehen wir, das ist dieses, was wir, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Das ist nur ein anderes Wort für Heilwerden. Du wirst mich mit Freude erfüllen, ist nur ein anderes Wort. Das ist das Heilwerden. Susanne wird uns jetzt sagen, wie sie Jesus gefunden hat, auf welche Jesus sucht und rettet, wen er will und wo er will. Das ist unglaublich. Jesus macht es völlig souverän, das zu machen. Deshalb ganz am Rande, wenn Jesus dich ruft, dann ist es an dir umzukehren zu ihm. Glaub nicht, dass das in deiner Souveränität liegt. Glaub nicht, dass du sagen kannst, ach, ich mach das, wann ich will. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Du wirst mich immer Jesus. Und deshalb ist unsere Dankbarkeit umso größer, weil wir sagen, du Jesus hast mir die Wege gezeigt. Du Jesus, du hast mich herausgeholt aus meinem Mann. Oder wie Hans sagt, du Jesus, du hast mich, du hast mein Licht angeknipst. Du hast, ja. Du hast mich in dein Licht gestellt. Du, Jesus, du hast das getan. Bitte, Susanne, sag es uns mal oder lese es, wie auch immer. Sag uns das mal, wie du zum Glauben gekommen bist.
Vor ungefähr 2 Jahren noch hatte ich mit Gott überhaupt nichts im Sinn. Jeder, der darüber redete, der war für mich eigentlich nicht von dieser Welt. Dann wurde ich krank. Lag zu Hause, bekam Depressionen und für mich war mein Leben eigentlich schon zu Ende. Mein Mann ließ mich immer öfter alleine. Darum habe ich gedacht, jetzt ist dieses Leben vorbei. Dann habe ich angefangen zu beten, weil ich dachte, ja, das kann nicht alles gewesen sein. Und es war, als wenn jemand mir sagte, du musst jetzt vor die Tür gehen, geh raus und such deinen Weg. Bin ich nach draußen, bin ein Stück die Straße hinuntergegangen und direkt, als ich an der Bushaltestelle kam, hielt der Bus. Da habe ich gedacht, steig ein und warte, wohin du geführt wirst. Ich bin eingestiegen und in Gebesberg am Rathaus war, als wenn mich jemand aus dem Bus geführt hätte. Bin also ausgestiegen und mein Weg ging also in den Gospeltreff. Das war für mich der erste Weg. Ich traf dort auf Herbert, mit dem ich dann einige Zeit über Gott geredet habe. Bin dann wieder nach Hause und habe gedacht, du musst was für dich tun. So kann es einfach nicht weitergehen und du musst was tun. Habe dann meine Tochter angerufen und habe gefragt, ob sie in die Gemeinde ging. Das war also genau nach Ostern. Ich würde gerne mitgehen. Meine Tochter hat mich für verrückt erklärt, weil es war also bis dahin überhaupt nicht so mein Ding. Bin dann am Sonntag mit in die Gemeinde und habe mich direkt dort wohlgefühlt. Die Worte, die Gott dem Jörg an dem Tag in den Mund gelegt hatte, waren also genau das, was mir gefehlt hatte. Bin dann auch mit der Gemeinde zusammen auf die Arche gefahren, nach Holland, was sehr beeindruckend für mich war. Und so bin ich immer weiter in den Glauben gekommen. Mein Mann ließ mich allerdings immer noch alleine und ich habe also gedacht, na, also einfach gehen und weg und nur noch für Gott leben. Bin dann nach meiner Freundin gefahren, die auf Mallorca lebt, habe dort aber weiter gebetet, habe immer wieder an die Gemeinde gedacht und in einer großen Kirche, wo ich ganz alleine saß, war mir, als mir jemand sagte, du musst wieder nach Hause, obwohl ich es eigentlich vorher nicht wollte. Bin also wieder nach Hause gefahren und mein Mann ging also zu dieser Zeit auch schon in die Gemeinde, was mich dann sehr gefreut hat. So hat mich also Gott meinen Weg in das Leben zurückgeben lassen und dadurch bin ich auf diesen Taufvers gekommen. Und seitdem lebe ich eigentlich mit Gott und bin froh, dass ich in diese Gemeinde gekommen bin.
Danke dir. Wir wollen das nur mal zur Kenntnis nehmen, wie Gott sowas macht. Dass er Susanne aus dem Haus holt und in Gospel-Treff führt. Das ist für uns oder für euch als Mitarbeiter auch eine große Ermutigung. Gott macht das. Ganz einfach. Das hat kein anderer getan. Wenn man sich überlegt, wie viele Ausstiegsmöglichkeiten vorher aus dem Bus gab. Und das ist das, was ich gerade meinte. Wenn Gott ruft, dann sind wir gefordert. Und das ist bis heute so. Jeder, der Jesus nicht kennt, wenn Gott ruft, dann seid ihr gefordert. Heute lesen wir auch im Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Macht es nicht so wie der Pharao in der Wüste. Macht es nicht so. Der ist im anderen Bus ausgestiegen. Und da hat er nachher den Eingang zum richtigen Bus nicht mehr finden können. So war das mit dem Pharao. Da gab es jetzt keinen Bus, das war etwas anders. Aber im übertragenen Sinne war das genauso. Und wenn wir das hören von Susanne, dann wird das jetzt nicht mehr unsichtbar. Dann ist das nicht nur unsichtbar gewesen. Das war dann sichtbar. Wenn Susanne vorher nicht mehr aus ihrem Haus kam, dann haben wir sie heute sichtbar unter uns. Und dann sehen wir, dass eine Bekehrung kein Traum ist oder irgendwas für fromme Spinner, sondern wir haben sichtbar vor uns, Gott lebt und Gott wirkt. Der hat die Susanne aus diesem Haus wieder rausgeholt. Ja, und da sitzt sie. Er hat heute das bezeugt und sie in das kalte Wasser gegangen. Das Wasser mag kalt gewesen sein. Aber der Herr, bei dem du gelandet bist, der ist warm. Der hat Herzenswärme. Was im Innern geschehen ist, hat Auswirkungen bei Susanne, die wir äußerlich sehen. Bei Hans auch. Bei Mike wird das auch so sein. Ich kenne Mike noch nicht lange genug, aber ich weiß, dass es bei Mike auch so sein wird. Genau, es hat Auswirkungen, die von außen gesehen ist. Eine Auswirkung bei Hans zum Beispiel war, dass er immer draußen vor der Gemeinde im Auto saß und wartete, bis Susanne da rauskam. Ich weiß nicht, über wie lange Zeit. Da gehe ich nie rein. Nie. Und den Rest, und Gott ist mit ihm noch nicht am Ende, mit uns auch nicht. Wir haben es heute gesehen. Und ein Zeugnis möchte ich noch geben, welches ich mit Susanne schon erlebt habe. Wir sprachen im Gospel-Café mit einer Frau, die Jesus nicht kennt, oder besser gesagt, die Jesus nicht kennenlernen will. Und wir sprachen darüber, was das bedeutet, Jesus zu kennen. Und sie hat uns dann ziemlich unmissverständlich zur Kenntnis in Kenntnis gesetzt, dass sie auch ohne Gott sehr zufrieden ist. Dann war die, ging die Frau, gesagt, es geht mir doch eigentlich ganz gut und ich bin zufrieden. Und die Frau ging und Susanne sagt, ich saß neben Susanne, Susanne sagt zu mir, hör mal, zufrieden war ich ja auch schon mal, aber jetzt bin ich glücklich. Das ist unglaublich, ist das. Das ist unglaublich. Sie kennt ja den Unterschied. Und das ist die Frage, die sich uns aufwirft. Jeden Einzelnen. Bist du zufrieden? Oder bist du glücklich? Bist du nur zufrieden? Oder bist du glücklich? Und das haben wir als lebendiges Zeugnis von Susanne. Ist wunderschön, dass wir das auch als Gemeinde haben dürfen. Und das Glück, welches Susanne bei Jesus gefunden hat, ist nach außen hin sichtbar. Das ist völlig klar. Und deshalb könnte der Vers nicht treffender sein. Apostelgeschichte 2, Vers 28. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Und dann hat er das gleich in die Tat umgesetzt, was er versprochen hat. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Das ist nicht mehr zufrieden. Das ist glücklich. Jesus hat Susanne die Wege des Lebens gezeigt. Hat ihr gezeigt, dass es eine Hoffnung in ihrem Leben gibt, die alles überstrahlt. Es gibt eine Hoffnung in unserem Leben, die alles Elend und die Gottesferne und alles, was uns niederdrückt, alles überstrahlt. Das ist das Glück, welches wir bei Jesus haben. Jesus hat ihr und auch uns den Weg gezeigt. Weg des Lebens, ein Weg mit ihm und zu ihm hin. Das heißt, Jesus ist das Maß der Dinge geworden, das große Vorbild. Der Vers, den wir da so lesen, den habe ich ja gesagt, ist in der Apostelgeschichte zu finden, ist angelehnt in ein Lied, welches David geschrieben hat. Ich will euch das Lied mal vorlesen. Das Lied ist in Psalm 16 hinterlegt. Steht ein Mietam von David, das heißt Lied, bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, das hat der David durchbuchstabiert, ja. Es gibt nichts Gutes außer, es war ein König, das war nicht einer, der in der Gosse lag. Es war ein König, der lebte eigentlich in Saus und Braus. Konnte leben in Saus und Braus. Und hat geschrieben, es hat nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die auf der Erde sind, sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen gefunden habe. Jetzt baut er in diesem Lied baut er eine Warnung ein. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. Und wenn sie es auch selbst ihr Gott sind, das füge ich hinzu, an ihren Trankopfern vom Blut will ich mich nicht beteiligen. Also durchaus religiös, aber kannten Jesus nicht. An den Trankopfern vom Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihre Namen auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Also das drückt dieses Wohlwollen Gottes aus. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ja, mir wurde, schreibt David, und du auch. Ist auch für dich, für jeden Einzelnen, der Jesus kennt. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darüber freut sich mein Herz, meine Seele frohlockt und auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben. Du wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Jetzt kommt diese Anlehnung. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Sp- Sparsamkeit. Nein, das ist falsch. In Fülle. Ohne Ende. Nochmal, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Diese Freude erfüllt Susanne und Hans und dann auch, als ihr Sohn Mike Jesus fand, von ganzem Herzen. Und auch Mike kehrte völlig um. Mike, wenn du möchtest, ich habe das bis zum Schluss offen gelassen, wenn du möchtest, kannst du uns das sagen, wenn du nicht möchtest, nicht. Bitte.
Also, bei mir gibt es noch nicht viel zu erzählen. Ich bin auch nicht
mehr da. Wieso haben wir eigentlich?
Aber bei mir ist angefangen, ich kam mit dem Gospel, habe dann ein Tim predigen hinein dürfen. Und das mich sehr bewegt hat. Dadurch kam ich dann auf den Idee, mit meinen Eltern nochmal in die Gemeinde zu fahren. Da durfte ich dann Jörg hören, was mich dann noch mehr bewegt hat. Dann habe ich mit dem Sascha gepackt, da ist er. Und habe ihm gesagt, dass ich mit ihm beten möchte. Und ihn bitten möchte, mich. Also, dass meine Sünden vergeben werden. Und das ist dann auch geschehen. Und dadurch bin ich jetzt dabei geblieben. Was mich dann allerdings wieder zurückgeworfen hat, ist der Knast. Weil dadurch aber dann, wo ich dann weiter reingewachsen bin, weil ich mich immer mehr mit der Bibel beschäftigt habe. Und jetzt bin ich hier und bin glücklich.
Tja. Genau. Wir haben es mit den Kindern gesungen. Ich bin so glücklich, denn Jesu Liebe macht das Herz so froh. Und Mike hat als Taufvers Johannes 3, Vers 30. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Und wir haben jetzt Mike gerade gesehen und dann könnten wir jetzt meinen, so dick ist er ja eigentlich gar nicht. Aber das ist natürlich nicht gemeint mit diesem Vers. Diesen Ausspruch tat Johannes der Täufer. Könnt ihr auch mal nachlesen, das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Der hat seine Liebe zu Jesus nachher mit seinem Tod zur Wahrheit, seine Liebe zur Wahrheit mit seinem Leben bezahlt. Sein Kopf kam nachher auf ein Silbertablett. Aber dieser Johannes hat das gesagt über Jesus. Viele dachten, dass Johannes der Sohn Gottes, der versprochene Retter sei. Sie waren schon durchaus bibelkundig, die Menschen, haben gesagt, dieser Johannes, das ist der, in alter Sprache, der Messias, also der Retter. Dieser Johannes ist der Retter und dagegen hat Johannes sich total gewehrt. An verschiedenen Stellen. Wir sehen Johannes 1, 29, sagt, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, hinweisend auf Jesus, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und Johannes 1, 36, indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Und da sehen wir wieder, wie bei den dreien, wie bei jedem Einzelnen, auf welche Person es ankommt. Auf Jesus. Der Johannes hat gesagt, nicht ich, guck dahin auf Jesus. Das ist das Lamm Gottes. Gibt es viel drüber zu sagen, aber ich habe gehört, wir haben 11:45. Gibt es viel drüber zu sagen. Kann ich gerne mal einen gesonderten Vortrag drüber halten. Das Lamm Gottes. Das Lamm. Die wussten da ganz genau, was gewesen ist. Als der Johannes gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, da wussten die früher genau, was gewesen ist. Weil die Lämmer kannten die. Die Lämmer brachten die einmal im Jahr zum hohen Priester. Und die wurden geopfert. Und da war auch das Blut, welches nicht die Sünde wegnahm, sondern zudeckte. Deshalb wurden die Lämmer geschächtet. Und das Blut wurde an den Altar gespritzt. Und als er sagte, das ist das Lamm Gottes, da wussten die, was Johannes gemeint hat. Das ist das Opfer, welches der lebendige Gott geschickt hat und dessen Blut fließen muss. Das war da völlig klar. Es ging nur so, ging nur durch Blut. Immer, zu jeder Zeit. Johannes zeigte auf Jesus hin. Das sagt der Vers auch für Mike aus. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Immer wieder weg von sich selbst, immer wieder weg von sich selbst und auf Jesus vertrauen. Immer wieder. Andere übersetzen, er muss größer werden, ich muss kleiner oder geringer werden. Von unseren eigenen Grenzen weg auf die grenzenlosen Möglichkeiten, die Jesus hat. Und so habe ich das gestern auch getan, als ich von der Wassertemperatur zwischen 8 und 9 Grad hörte, habe ich erst gedacht, das können wir nicht machen, die kriegen einen Herzinfarkt da drin. Wir sprachen heute Morgen noch drüber. Und ich habe nachher gedacht, lass uns auf die grenzenlosen Möglichkeiten vertrauen, die Jesus hat. Und wir haben euch drei lebend hier sitzen. Er hat das geschenkt. Ja. Ist nicht so. Ist nicht selbstverständlich. 8 Grad. Also es war schon kalt. Also, das heißt es, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen oder wachsen. Von unseren eigenen Grenzen weg, Mike, von unseren eigenen Grenzen weg und auf ihn vertrauen. In allen Dingen. Paulus schreibt uns einmal in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Dass ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und dann geht's, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der es nicht einfach gemacht hat, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und möchten wir uns als Gemeinde und auch als Besucher zum Schluss bei euch bedanken noch für das großartige Zeugnis, welches ihr uns durch die Taufe gegeben habt. Und wir wollen uns freuen auf die Zeit, die Gott uns mit euch noch schenkt. Und wir werden das sehen, wie Gott noch weiter euch bewegt und uns bewegt. Ich bin wirklich gespannt darauf. Das sind wir gespannt jetzt. Und dann sind wir gespannt, wenn wir in der Herrlichkeit sein werden. Das ist unsere Verheißung, das ist unsere große Hoffnung. Wenn, wie es in einem Lied wird, das Schauen von Jesus allein Grund unserer Freude und Anbetung sein wird. Das Schauen, nur das, an dem wir jetzt glauben, nur das Sehen von Jesus, wird schon allein Grund unserer Freude und Anbetung sein. Und ich schließe mit Offenbarung 21. Da hat Johannes, eine ganz kleine, nicht Johannes der Täufer, von dem wir gerade gehört haben, sondern den, der das Evangelium und drei Briefe und die Offenbarung geschrieben hat, hat eine Sicht bekommen auf das Ewige, was sein wird, was Grund unserer Freude und Anbetung sein wird. Das sagt er in Johannes in Offenbarung 21, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann wird alles wieder hergestellt, einen neuen Himmel, eine neue Erde, ja. Dann ist das nicht mehr mit dem Humpeln, Susanne. Ist das Wasser wahrscheinlich nicht mehr so kalt. Ja, so ist das. Nur das Schauen von Jesus wird unsere Freude sein. Und nochmal. Und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgestiegen, zubereitet wie für einen Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Dann zieht Gott hier ein, dann zieht Jesus ein. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Gott selbst wird bei uns sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Ist vorbei. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wenn wir sehen, was jetzt schon alles neu geworden ist bei euch. Und Jesus sagt: Das ist noch gar nichts. Ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe diese Worte auf, denn sie sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden geben aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Das hat er. Das Wasser des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und um das vollständig zu schreiben, zu sagen, lese ich den 8. Vers noch vor. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Groll befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer, Götzendiener, alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der vom Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das haben wir überwunden. Wir sprechen nicht von unserem Tod, sondern von unserem ewigen Leben. Amen.